Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Alexandra Pasi. Ich leite das Leben-Ressort beim Frauenmagazin Myself. Und ich freue mich sehr, euch alle hier als Host, als Moderatorin begrüßen zu dürfen. Das Thema unserer heutigen Folge ist meine Frau, ihr Freund und ich. Denn genau das beschreibt die Beziehung, die Ehe von Max, unserem heutigen Protagonisten, ziemlich genau. Nach seiner Lebensgeschichte ordnet wie immer bei uns im Podcast eine Expertin den Fall ein. Heute ist das Hannah Gentsch. Sie ist systemische Paartherapeutin, hat 17 Jahre Erfahrung im Umgang mit herausfordernden Beziehungsdynamiken und hilft in ihrer Münchner Praxis Paaren dabei, ihr Glück wiederzufinden. Und ich bin mir sicher, dass sie heute den ein oder anderen wertvollen Tipp für uns dabei hat. Herzlich willkommen, Frau Gentsch.
Hallo, Grüße. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin schon sehr gespannt auf die Geschichte von Max.
Ja, wie bereits erwähnt, soll es ja heute um Max und seine Beziehung gehen. Denn Max' Frau hat einen Freund. Und wie sich das für ihn genau anfühlt, also dass seine Frau einen weiteren Mann liebt, das hat er für uns aufgeschrieben. Max möchte allerdings anonym bleiben und deshalb erzähle ich seine Geschichte.
Auf der Fahrt in den Urlaub erzählt mir meine Frau von ihrer Sorge, schwanger zu sein. Gerade war ich noch damit beschäftigt, bei den gelangweilten Kindern auf dem Rücksitz für Ruhe zu sorgen und jetzt das. Ohne sie anzusehen, ist mir klar, was sie mir damit sagen will. Das Kind wird nicht von mir sein, sondern von ihrem Freund. Das tut weh, aber nicht so sehr, wie man denken sollte. Die zynischen Kommentare, für die ich sonst so gefürchtet bin, verkneife ich mir. Ja, meine Frau hat einen Freund, den sie regelmäßig sieht, und nein, ich habe damit kein Problem. Meine Gelassenheit verdanke ich hauptsächlich der Tatsache, dass ich nicht betrogen wurde. Lange Zeit sah es so aus, als wäre es eine normale Freundschaft zwischen Philipp und ihr. Ich habe wohlwollend zugesehen, wie sie in seiner Gegenwart aufblühte, hörte zu, wenn sie oft und viel von ihm sprach. Ein paar Mal hatte ich dabei die Gelegenheit, Philipps Frau kennenzulernen. Die beiden sind genau wie wir seit 15 Jahren verheiratet. Ich fand sie nett, aber die ganz große Verbindung habe ich nicht gespürt. Wir können beide gut mit den Kindern umgehen. Alles fühlte sich nach einer lockeren, unbeschwerten Freundschaft an. Bis zu diesem Wochenende im Mai letzten Jahres, das wir jeweils mit dem Partner des anderen verbracht haben. Und das hat alles verändert. Für mich war es ein Abenteuer, ein einmaliger Seitensprung. Ich war der Betrüger, der Verführer, ganz wie man es sehen möchte. Für Philipp und meine Frau war Sex nur der letzte logische Schritt in einem langen Prozess des Kennenlernens. Nie werde ich den Moment vergessen, als wir uns am Sonntagabend wiedersehen und jeder sofort sein Vergehen gesteht. Diese kompromisslose Ehrlichkeit hat unsere Beziehung schon immer ausgemacht. Ich hätte nicht einen Tag leben können, ohne ihr die Wahrheit zu sagen. Sie übrigens auch nicht. Sie ist mit Philipp zusammen, weil sie in ihm einen Menschen gefunden hat, der ihr die Ruhe geben kann, die sie im Alltag sonst nicht hat. Bei ihm kann sie sich anlehnen und guten Gewissens schwach sein. Das kann sie bei mir nicht. Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich der Frau, die ich liebe, diese Möglichkeit missgönnen würde? Logisch, dass man dabei auch schwanger werden kann. Kein Grund zur Panik. Und genau das sage ich ihr, nachdem ich den ersten Schreck überwunden habe. Das kriegen wir hin. Der Urlaub ist wunderbar. Es ist schön zu sehen, dass man als Familie und als Paar noch funktioniert. Wenn die Kinder schlafen, steigen wir mit unseren Cocktails in der Hand über die Feuerleiter aufs Hoteldach und schauen auf die Welt. Baden nachts im Meer und turteln wie frisch verliebt am Pool. Natürlich reist Philipp in Gedanken mit. Manchmal frage ich mich, wäre sie jetzt lieber mit ihm hier? Ich verdränge den Gedanken. Natürlich denkt sie an ihn, warum auch nicht? Eines Morgens dann Entwarnung, nicht schwanger. Sie sagt, weißt du, ich glaube, zur Geburt hätte ich dich mitgenommen, nicht Philipp. Seltsam, oder? Ja, das ist es. Aber es zeigt vielleicht nur, dass man Liebe durchaus auf mehr als zwei Schultern verteilen kann. Und überhaupt, was ist schon normal? Die beiden versuchen gegen alle Widerstände, ihre Liebe weiterzuleben. Sie halten zueinander, obwohl fast alle Freunde und Verwandten die Beziehung verurteilen. Ich will den beiden nicht im Weg stehen. Im Gegenteil, ich versuche sie zu unterstützen. Mache meinen Platz frei, wenn die beiden sich sehen wollen. Natürlich frage ich mich oft, warum ich keine Eifersucht empfinde. Liegt es an der Selbstverständlichkeit, mit der die beiden ihre Beziehung führen? Liegt es daran, dass ich keine Angst habe, verlassen zu werden? Oder liegt es daran, dass er und ich so verschieden sind, dass ich kurz nach meinem ersten Zusammentreffen mit ihm zu meiner Frau sagte, ich glaube, der spricht Chinesisch? Philipp ist ein Macher, einer, der die Dinge in Ordnung bringt. Ich weiß, dass die beiden, sobald man sie alleine lässt, den Duschvorhang aufhängen, der schon zu lange am Boden liegt. Ich bin eher chaotisch. Mit mir kann man lachen und verrückt sein, unreif sein, Kind sein, wenn die eigenen Kinder endlich schlafen. Es ist trotzdem ein komisches Gefühl, morgens die Tasche zu packen und am Abend nicht nach Hause zu können, weil er da ist. Es ist jedes Mal ein Auszug im Kleinen, auch emotional. Man gibt etwas her. Man stellt sich vor, was wohl passiert, wenn man nicht da ist. Was wohl passiert, wenn sie zusammen ins Bett fallen. Genauso der morgendliche Abschied von den Kindern. Normalerweise sage ich, bis heute Abend, ihr Lieben. Und an Tagen, wenn Philipp zu Besuch ist, sage ich nichts. Wenn sie es bemerken, dann flüstere ich verschwörerisch, heute Abend kommt Philipp. Und obwohl ich nach ihren Aussagen der beste Papa der Welt bin, freuen sie sich trotzdem über die Abwechslung. Sie mögen ihn. Nicht als Ersatzvater, sondern als Mensch, den man abends noch ein bisschen nerven kann, bevor man ins Bett muss. Ich kann mir gut vorstellen, was meine Frau an ihm findet. Das macht natürlich vieles leichter. Die beiden zusammen zu sehen hat etwas Beruhigendes. Zwei Menschen, die irgendwie zusammengehören. Das habe ich ihnen auch schon gesagt. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Manchmal habe ich Angst vor dem, was es aus mir macht. Habe Angst vor einer schleichenden Entfremdung, die man erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Darf ich mir jetzt eigentlich auch eine Freundin suchen? Wir haben darüber geredet. Seit ich angedeutet habe, dass ich mich natürlich moralisch nicht mehr so sehr an sie gebunden fühle, haben diese Gespräche auch an Schärfe gewonnen. Das Leben bleibt lebendig und darf sich auch gern so anfühlen. Plötzlich wird am Abend wieder gelacht, geweint, geredet und RTL hat seitdem zwei Zuschauer weniger. Ich lerne den Menschen, mit dem ich seit vielen Jahren verheiratet bin, gerade neu kennen. Wir stellen mit Entsetzen fest, wie wenig man wirklich voneinander weiß und wie sehr wir beide das gerne verändern möchten. Zusammen.
Also ich habe gerade total Gänsehaut und gemischte Gefühle. Frau Gensch, was ist Ihr erstes Gefühl, nachdem Sie Max' Geschichte gehört haben?
Ehrlicherweise empfinde ich große Bewunderung für Max und vor allem für seine Offenheit und die Fähigkeit, diese komplexe Situation für sich richtig einzuordnen emotional. Weil, um ehrlich zu sein, ist es, glaube ich, nicht so leicht, wenn man merkt, dass man als Partner, als Ehemann nicht alle Bedürfnisse seiner Partnerin befriedigen kann. Und von dem her ist es sehr, sehr mutig, diese Beziehung zu öffnen. Und auch ja, dieser respektvolle Umgang, den Max damit zeigt, ist wirklich sehr außergewöhnlich.
Max scheint ja ziemlich reflektiert zu sein. Er will seine Frau nicht verlieren und ihr eben auch nicht diese zusätzliche Beziehung verwehren, die sie ja irgendwie braucht. Und ein Satz, den ich wirklich ziemlich eindringlich fand, war dieses, was er für ein Mensch wäre, wenn er eben der Frau, die er liebt, quasi diese Möglichkeit missgönnen würde. Was sagen Sie? Was sagt das über ihn aus?
Ich glaube, dass es eine große Stärke in ihm wohnt, dass er sehr selbstsicher ist, ein großes Selbstwertgefühl hat. Denn das braucht er, um die Beziehung öffnen zu können und auch Platz für einen anderen Mann in dem Leben seiner Frau machen zu können, ohne Gefühle von Eifersucht zu entwickeln. Deswegen glaube ich, dass er sehr in sich ruht.
Wie kann man denn das schaffen, keine Eifersucht zu haben? Liegt das nur an der inneren Ruhe oder?
Na, wahrscheinlich nicht ganz. Es wäre schön, wenn es so wäre, dann wäre es eine einfache Antwort. Aber wahrscheinlich sind es ganz viele Anteile, die da passen müssen in der Beziehung, damit sich in einer offenen Beziehung keine Eifersucht entwickelt. Ich glaube, der allergrößte Schlüssel ist die offene Kommunikation von Anfang an. Wenn die Beziehung geöffnet wird, dass man die Erlebnisse teilt, auch klar feststeckt, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, was überschreitet die eigenen Grenzen, was überschreitet die Grenzen des anderen. Ich glaube, gerade am Anfang ist ein kontinuierlicher Austausch und eine offene und ehrliche Kommunikation sehr, sehr wichtig.
Jetzt haben die beiden ja quasi erst nach dem Vergehen miteinander geredet. Ist es so, dass Sie sagen würden, ob jetzt schon vor der Öffnung oder quasi erst danach, Hauptsache man spricht, oder ist der Zeitpunkt entscheidend?
Ja, ehrlicherweise ist der Zeitpunkt jetzt nicht so unentscheidend. Wahrscheinlich ist es leichter, eine gute Basis für eine offene Beziehung zu schaffen, bevor man sich anderweitig orientiert, weil dann natürlich erstmal ein Vertrauensbruch stattfindet, den man erstmal heilen muss, darf und kann in der Beziehung, um sie dann weiter zu öffnen. Deshalb glaube ich schon, dass der Zeitpunkt es begünstigen kann, sagen wir es mal so, eine vertrauensvolle Basis zu schaffen.
Wie sieht denn das bei so Fällen aus Ihrer Praxis aus? Also wie ist da Ihre Erfahrung? Funktionieren offene Beziehungen?
Auf jeden Fall. Und es gibt immer mehr Paare, auch in München, die einfach nach passenden neuen Beziehungsmodellen suchen, wo die monogame Beziehung nicht mehr ganz dem eigenen Lebensstil entspricht. Und eben genau dann, wenn man diese offene Kommunikation pflegt und von Anfang an über die Bedürfnisse sprechen kann, ob es jetzt andere sexuelle Bedürfnisse sind, die man in der Beziehung nicht ausleben kann, weil die Bedürfnisse eben nicht von beiden dieselben sind, oder auch emotionale Bedürfnisse. Bei manchen ist es auch einfach dieses Freizeitleben, was man anders gestalten möchte, als es vielleicht der Partner tut, dass man mehr das Bedürfnis hat, rauszugehen, andere Leute zu treffen, Unternehmungen am Wochenende zu gestalten, kann es durchaus sinnvoll sein, die Beziehung zu öffnen. Aber natürlich nur dann, wenn beide das gleiche Bedürfnis haben und eben nicht in einer monogamen Beziehung leben möchten.
Max sagt ja selbst von sich, er weiß nicht so genau, wie es weitergeht. Und er sagt auch, er fühlt sich eigentlich seiner Frau moralisch nicht mehr ganz so verpflichtet. Was passiert denn, wenn einer der beiden Partner nicht damit einverstanden ist, aber die jeweilige, also entweder den Partner oder die Partnerin, nicht verlieren möchte?
Ja, dann kommt es wirklich zu sehr verzwickten Situationen, denn dann ist eigentlich die Grundlage für eine offene Beziehung nicht mehr gegeben. Denn jedes Mal, wenn sich die Beziehung dann öffnet, beziehungsweise der eine zeitweilig aus der Hauptbeziehung rausgeht, ist es für denjenigen, der zurückbleibt, eine große Verletzung, ein Vertrauensbruch. Der Wunsch ist ja da, diese Beziehung monogam zu leben. Und dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Das macht sehr viel mit demjenigen, der zurückbleibt und lässt oft eine große Trauer und viel Schmerz zurück.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, wenn man sich überlegt, man möchte das einfach nicht und rutscht dann irgendwie so rein, obwohl man seinen Partner oder seine Partnerin nicht verlieren will. Also ich finde das wirklich ein schwieriges Thema, aber auch ein spannendes Thema. Wenn wir uns auch da nochmal Max anschauen, wie er sagt, er weiß nicht genau, wie es weitergeht. Jetzt ist er ja reflektiert und ist damit einverstanden. Aber also was kann man tun, um sich trotzdem in dieser Beziehungskonstellation nicht zu verlieren?
Ja, was kann man tun? Man kann Gespräche suchen mit seinen Freunden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch sich da immer mal wieder Rückmeldungen holt, wie denn Freunde einen wahrnehmen, wie man sich selbst wahrnimmt, immer wieder mal rauszuloten, wo sind die eigenen Grenzen, wie sind die Bedürfnisse, entsprechen sie denn gerade noch dem Bedürfnis, eine offene Beziehung zu führen, den Partner zu teilen, sich natürlich auch Zeit für sich selber zu nehmen, Hobbys nachzugehen, seine Zeit zu gestalten, aber auch immer wieder ins Gespräch zu gehen mit dem Partner und immer wieder zu überprüfen, hey, ist es denn noch das, was wir leben wollen? Wollen wir die offene Beziehung führen? Wie wollen wir sie führen? Sind die Grenzen immer noch so gesetzt, wie wir sie damals zu Anfang für uns definiert hatten, oder haben sie sich einfach verändert mittlerweile? Und da ist es wichtig, immer mal wieder neu nachzujustieren und zu gucken, ist es denn noch so oder hat es sich wieder zurückverändert? Möchte ich eigentlich wieder in eine monogame Beziehung oder möchte ich die offene Beziehung anders gestalten? Also ich glaube, es ist immer wieder wichtig, nochmal neu auszuloten, wo man steht.
Das finde ich jetzt super interessant, weil wenn man als Grundlage von einer monogamen Beziehung ausgeht, was ja durchaus die meisten in unserer Gesellschaft sind, dann das hinterfragt man ja nicht permanent.
Also es gibt auch ganz viele Paare bei mir in der Praxis, die ihre Beziehung geöffnet haben und dann eben mit diesem offenen Konzept doch nicht den Alltagstest quasi bestanden haben und es für einen eben nicht in Ordnung war oder am Ende auch für beide nicht in Ordnung war, die Beziehung zu öffnen und dadurch Verletzungen entstanden sind, die es aufzuarbeiten gilt, wo man einen Heilungsprozess anschieben darf und nochmal mit den beiden guckt, wie man sich dann emotional wieder gut aufeinander einlassen kann, um eben diese Wunden zu heilen. Von dem her definitiv ist es wichtig, nochmal das Beziehungskonzept zu hinterfragen, aber genauso auch in einer monogamen Beziehung. Auch da darf man immer mal wieder hinterfragen, hey, passen denn die Parameter noch so, wie wir unsere Liebe und unsere Beziehung leben?
An was scheitern denn die meisten offenen Beziehungen, die es versucht haben? Ist es dann doch die Eifersucht oder dieser auf eine Art und Weise Vertrauensmissbrauch, obwohl man drüber gesprochen hat?
Oh, es ist echt mannigfaltig, muss ich sagen, warum es klappen kann und warum auch nicht. Und es ist so individuell, also es ist abhängig von den Erfahrungswerten, die man natürlich auch gesammelt hat. Wenn man schon öfter mal mit dem Thema Betrug, Unehrlichkeit in einer Beziehung konfrontiert worden ist und dann sagt, naja, komm, jetzt probieren wir uns da mal aus und dann vielleicht doch an unehrliche Situationen in der Beziehung, in der offenen Beziehung auf einmal gerät, kann es natürlich diese alten Erfahrungswerte relativ schnell wieder hervorbringen und man ist in einem Eifersuchtsmomentum drinnen oder fühlt sich betrogen oder hat das Gefühl, der andere ist nicht ehrlich zu einem. Also auch das spielt eine große Rolle. Wie sind die Erfahrungswerte aus alten Beziehungen?
Wie geht man damit um, wenn solche Erfahrungswerte hochkommen, solche Monster aus der Vergangenheit?
Am besten auch da, muss ich ehrlicherweise sagen, wieder ganz offen ansprechen in der Beziehung und sagen, du, hör mal zu, das erinnert mich gerade so sehr an meine alte Geschichte, an meinen alten Partner, an meine alte Partnerin. Das verunsichert mich. Können wir darüber sprechen und eine Lösung finden?
Was ist denn, wenn man den Mut nicht hat, das anzusprechen innerhalb der Beziehung?
Ja, dann kann man sich natürlich erstmal hinterfragen, warum hat man denn diesen Mut nicht? Warum fehlt die Sicherheit gänzlich in der Beziehung, alte Monster anzusprechen oder sich auch verletzlich zu machen? Oder man kanalisiert es nochmal für sich, nimmt sich vielleicht mal Zettel und Papier oder sein Handy und den Notizbutton und schreibt sich mal auf, was wäre denn der Worst Case? Also das heißt, was wäre das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen könnte, was passieren kann, wenn ich es in meiner Beziehung anspreche? Und ich hoffe, dass die meisten zu der Erkenntnis kommen, dass gar nichts Schlimmes passieren kann, dass der andere vielleicht im schlimmsten Fall mit Unverständnis reagiert, wo man sich nochmal neu erklären kann. Oder dass der Fall wahrscheinlich eintritt, dass der andere sagt, oh, okay, das tut mir leid, komm, lass uns darüber sprechen und eine Lösung finden.
Ja, das wäre definitiv die allerbeste Option. Und wenn so eine Antwort nicht kommt, dann muss man ja auch einfach sagen, okay, das scheint dann vielleicht auch eher eine toxische Beziehung zu sein, eine Beziehung, die einem auch einfach nicht gut tut, ne, wenn man nicht auf Verständnis für die eigenen Gefühle stößt.
Ja, ist durchaus schwierig zu bewerten, natürlich, gerade wenn es um Unsicherheiten oder Ängste geht. Und am Ende, wenn man eine offene Beziehung führen will auf Augenhöhe, die für beide in Ordnung ist, in der man sich gewertschätzt und geliebt fühlt, dann ist es ja dringend notwendig, über Unsicherheiten und Ängste zu sprechen. Aber das gilt für alle Beziehungsformen. Ob man in einer monogamen Beziehung lebt, in einer polyamoren oder in einer offenen Beziehung, all diese Beziehungen sollten von Offenheit, von Wertschätzung, von Liebe, von sichergebenden Momenten gefüllt und gespeist werden.
Mhm. Jetzt haben wir ja gerade viel darüber geredet, was quasi woran so eine offene Beziehung scheitern kann. Aber ich meine, wenn wir über die gute Seite von offenen Beziehungen sprechen und ja eigentlich auch so, wie Max es durchaus an der einen oder anderen Stelle durchscheinen lässt in seiner Geschichte, könnte es denn auch so sein, dass eine offene Beziehung im Prinzip die Lösung ist für zu hohe Erwartungen an eine einzige Person in der Beziehung?
Ja, definitiv. Kann eine Lösung sein. Für manche Menschen kann es eine Lösung sein, für manche nicht. Also auch das, muss man wieder sagen, hängt total an den eigenen Erfahrungswerten. Ob man es als Lösung sieht oder als Verlust der eigenen Integrität in der Beziehung.
Weil ich finde, wenn man überlegt, man hat ja gerade, ich finde, oder oft vergleicht man ja gerne auch mal so offene oder polyamoröse Beziehungen mit so einem Freundeskreis. Und man hat ja auch mehr Freunde und nicht nur einen einzigen. Warum sollte man also Liebe so sehr exklusiv machen? Der Mensch scheint doch in vielen Bereichen eigentlich gar nicht, ja, dazu gemacht zu sein. Gerade wenn man sich mal die Zahlen anschaut, wie viele Personen ja tatsächlich fremdgehen oder auch fremdgehen wollen würden.
Ah ja, also ehrlicherweise, ich bin immer nicht so der Freund davon, dass dann auf einmal das eine oder das andere zu glorifizieren. Denn am Ende, glaube ich, haben alle Formen in irgendeiner Form eine Daseinsberechtigung. Man könnte jetzt sagen, ja, offene Beziehungen, polyamore Beziehungen, die Lösung für alle Probleme, weil dann kann man sich umschauen und kann sich für jeden Themenbereich einen Seelenverwandten, eine Seelenverwandte suchen und kann sich ausleben, kann alle Bedürfnisse in irgendeiner Form befriedigen. Das hört sich natürlich toll an.
Ja.
Man kann es aber natürlich auch in einer monogamen Beziehung als Herausforderung sehen und sagen, hey, komm, wir machen Persönlichkeitsentwicklung, wir karteln es aus und wir schauen einfach wirklich mit einer guten, gesunden Basis an Kommunikation, an Selbsterfahrungen zu gucken, wo kommst du her, wo komme ich her, wie können wir unsere Erfahrungswerte zusammenbringen, dass wir uns sicher fühlen, dass wir unsere Bedürfnisse gut einbetten können in eine Beziehung. Also ich glaube, so oder so kann man es drehen und wenden, wie man will. Am Ende scheitert es oder führt es zum Erfolg an dem, wie wir miteinander umgehen und wie wertschätzend wir miteinander umgehen und wo wir hin möchten, wie wir uns sehen möchten. Und deshalb kann jedes Beziehungskonzept für uns das Richtige oder aber auch das Falsche sein.
Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Das Schöne an Max' Geschichte fand ich ja auch, ich glaube, bei vielen offenen Beziehungen ist eher dieser Punkt Sex sowas, ne? Und er sagt ja, dass der Sex zwischen seiner Frau und ihrem Freund eigentlich nur so eine logische Konsequenz war und dass der Freund seiner Frau ihr ja eigentlich eben das gibt, was er ihr nicht geben kann. Aber das sind definitiv andere Sachen, nämlich so Ordnung, Struktur, ne? So machen. Und gleichzeitig sagt er ja aber auch, dass die Beziehung zu seiner Frau sich total intensiviert hat und sie wieder wieder richtig schöne Erlebnisse zusammen haben. Das bedeutet ja dann auch, also selbst quasi, wenn man jetzt einen Bereich als Partner oder Partnerin nicht ganz abdecken kann, man öffnet die Beziehung, dass man auch dadurch zusammenwachsen kann, nicht nur, wenn es exklusiv ist.
Nö, absolut. Deswegen, also ich glaube, und das war ja quasi der Anfang unseres Gespräches, ja, dass Max, glaube ich, schon einer von den sehr selbstreflektierten Exemplaren unter uns ist, der das wirklich offenbar differenzieren kann und schaut, ah, okay, wo tut er ihr denn gut und was kann und will ich vielleicht auch gar nicht geben? Da tut es mir vielleicht viel besser, mich rauszuziehen und mir Zeit für mich selber zu nehmen. Und für sie ist es einfach wichtig, jemand Struktur- und Ruhegebenden um sich rum zu haben. Von dem her kann es definitiv ein Gewinn sein für eine Beziehung, jemand Dritten oder gar Vierten dazu zu holen und wirklich Bereiche damit auszufüllen, die man selber nicht geben kann und will. Und für den anderen aber existenziell wichtig sind.
Also ich finde, das ist für mich eigentlich ein fast perfektes Schlusswort. Die einzige Frage, die ich noch hätte, wäre, was wäre Ihr Tipp für andere Personen, andere Paare, die sich in einer ähnlichen Situation befinden? Was wäre so Schritt Nummer 1? Was sollte man tun, um weiterhin zusammen glücklich zu sein?
In einer offenen oder in einer monogamen oder in einer polyamoren Beziehung?
Starten wir doch mal mit der offenen Beziehung.
Also am Ende, ich glaube wirklich, und das hatte ich vorhin ja schon gesagt, der Schlüssel für alle Beziehungen am Ende, und das ist ja auch die Mutter aller Themen bei mir in der Praxis, ist Kommunikation. Und offen Themen zu besprechen, anzusprechen, sich die Zeit dafür zu nehmen, Zeit einzuräumen in diesen zumeist super stressigen Beziehungsalltag, wo man so viele Rollen bespielt, im Job, in der Ursprungsfamilie, im Freundeskreis, Hobbys, Liebesbeziehungen natürlich on top als einer unserer wichtigsten, maßgeblich höchst priorisierten Rollen im Leben, die alle unter einen Hut zu bekommen und dann auch noch abends sich hinzusetzen und darüber zu sprechen, wie geht's dir, wie geht's mir, was war heute gut am Tag, was wünschst du dir für morgen, was könnten wir verändern? Das sind ja oft eigentlich die so verbindenden Momente im Alltag, die wir schaffen können und die aber gefühlt so häufig hinten runterfallen. Und sich immer wieder abzudaten und zu gucken, hey, wohin wollen wir denn? Was haben wir denn für gemeinsame Ziele? Was tut uns gut? Was tut uns nicht gut? Das sind eigentlich wirklich diese Kerngespräche, Momente, die verbinden, die Offenheit schaffen, die Verbindlichkeit schaffen und die uns am Ende auch wieder emotional verbinden.
Ich finde, das war jetzt definitiv das perfekte Schlusswort. An dieser Stelle vielen Dank, Frau Gensch, für das Interview, für Ihre Antworten und für die vielen, vielen Tipps, die Sie uns heute hier mit an die Hand gegeben haben. An dieser Stelle von meiner Seite möchte ich eigentlich nur noch Max, seiner Frau, ihrem Freund und auch der ganzen Familienkonstruktion, da sind ja auch noch Kinder involviert, alles, alles Gute wünschen, auf dass es für dieses Paar, diese Familien hervorragend funktioniert. Also deshalb, liebe Frau Gensch, nochmal herzlichen Dank für Ihren Einblick und Ihre Expertise.
Dankeschön, war schön hier zu sein.
Was uns jetzt hier am Ende noch einmal wichtig ist zu erwähnen, dieser Podcast ersetzt natürlich keine Paartherapie und auch keine andere Therapieform. Wer Hilfe braucht, wendet sich da am allerbesten an seine Hausärztin oder seinen Hausarzt, der passende Expertinnen und Experten vermitteln kann. Oder wenn man eben einen paartherapeutischen Rat sucht, dann kann man sich natürlich auch an Hannah Gensch wenden. Ihre Website findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. So, aber jetzt genug gesagt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie.